Deutschlandfunk Interview.
Im August 2018 setzte sich eine 15-jährige Schülerin mit einem Pappschild vor das Parlament in Stockholm. Schulstreik für das Klima war darauf zu lesen. Greta Thunberg wollte erst dann wieder zum Unterricht erscheinen, wenn die schwedische Klimapolitik den Grundsätzen des Pariser Klimaabkommens entspricht. Ein Jahr später ist daraus eine große weltweite Bewegung geworden. Der Hashtag Fridays for Future versammelt längst nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern alle Menschen, die von der Politik fordern, endlich ernst zu machen mit dem Klimaschutz. Heute ein weltweiter Aktionstag, auch in vielen deutschen Städten, darunter natürlich Berlin. Am Telefon begrüße ich Lars Grotewold, er ist Klimaexperte der Stiftung Mercator. Einer Stiftung, die Projekte im Klimaschutz fordert und wissenschaftlich unterstützt. Ich grüße Sie, Herr Grotewold.
Schönen guten Tag, Herr Heinlein.
Wir haben es gehört, wenn auch nur kurz, große Kundgebung in Berlin, aber auch weltweit in vielen Städten. Wie wichtig ist dieser Druck der Straße auf die Politik, damit sich endlich etwas bewegt beim Klimaschutz?
Enorm wichtig. Wir haben jetzt gesehen über die vergangenen Monate, dass die demonstrierenden Jugendlichen Klimaschutz ja wieder und in einer Art und Weise, wie wir es bisher noch nicht hatten, zum Thema gemacht haben. Menschen reden darüber. Wir haben gesehen, dass bei der Europawahl Klimaschutz ein mitwahlentscheidendes Thema war. Daraus generiert sich der entsprechende politische Handlungsdruck. Und wir sehen ja jetzt, dass alle demokratischen Parteien versuchen, sozusagen plötzlich Lösungskompetenz beim Klimaschutz zu demonstrieren, auch wenn sie das vielleicht viele Jahre vorher etwas haben schlabbern lassen, dieses Thema. Also wir haben eine völlig neue Situation. Wir haben die Grundlage dafür, dass eben jetzt auch ernsthaft Klimapolitik gemacht werden kann. Und dieser politische Handlungsdruck, die Demonstrationen sind enorm wichtig.
Kann man sagen, Herr Grotewold, dass Greta Thunberg, dass Fridays for Future insgesamt mehr politisch in Gang gebracht hat als die Wissenschaftler, die ja schon jahrelang mit ihren Forschungsergebnissen und Gutachten vor einem Klimawandel gewarnt haben?
Im Endeffekt hat uns viele Jahre genau das gefehlt, dieser politische Handlungsdruck. Wir haben ja seit vielen Jahren sehr genaue Ideen davon, was wir tun können und was wir tun müssen, um das Schlimmste des Klimawandels zu verhindern. Das verdanken wir der Wissenschaft völlig klar. Das sind wichtige Voraussetzungen, auf denen wir dann jetzt auch die richtigen Lösungsstrategien entwerfen können. Aber was gefehlt hat, war immer diese Komponente des politischen Handlungsdrucks und den haben die Jugendlichen auf den Straßen nun zum Ausdruck gebracht.
Glauben Sie, dass diese weltweite Begeisterung, so kann man es ja durchaus sagen, für den Klimaschutz anhalten wird, wenn die Bürger, jeder Einzelne dann merkt, Klimaschutz, das wird teuer, ich muss mehr bezahlen an Benzin, an Strom und auch für Erdgas?
Das sind jetzt genau die wichtigen Fragen und lassen Sie mich kurz sagen, dass zur Ehrlichkeit der Debatte, was häufig zu sagen auch zu kurz kommt aus meiner Sicht, eben auch gehört zu sagen, ja, Klimaschutz kostet, aber es ist eine sehr schlaue Zukunftsinvestition, denn die Kosten von unterlassenem Klimaschutz sind unendlich viel größer. Lassen Sie mich zwei kurze Beispiele geben. Deutschland muss jetzt wegen des Verfehlens europarechtlicher Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion Strafzahlungen leisten, was ein Kostenrisiko von 30 bis 60 Milliarden Euro in der Zeit bis 2030 ist. Und da muss man sich doch fragen, wollen wir das Geld verwenden, um uns sozusagen freizukaufen von unserem Verfehlen dieser Ziele, indem wir Emissionszertifikate in anderen Ländern kaufen? Oder wollen wir dieses Geld nicht lieber nutzen, um Zukunftsinvestitionen im eigenen Land durchzuführen? Zweites Beispiel sind natürlich die Klimawandelfolgen. Die Extremwetterereignisse nehmen zu, auch in Mitteleuropa und in Deutschland. Wir haben enorme zusätzliche Kosten im Gesundheitssektor dadurch durch Hitzewellen. Wir haben Ernteausfällen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, die, glaube ich, zur Ehrlichkeit dazu gehört zu sagen, nichts zu tun ist viel teurer als jetzt Klimaschutz zu tun. Und dann muss man eben schlaue Instrumente finden, die soziale Härtefälle natürlich verhindern.
Das ist genau der Punkt, Herr Grotewold. Wie groß ist die Herausforderung für die Politik, hier einen Kompromiss zu finden zwischen den Erfordernissen eines besseren Klimaschutzes und einem sozialen Ausgleich für die Bürger? Also der Rentner, der mit seinem alten Diesel in der Provinz fährt und keine Pendlerpauschale, wenn sie denn steigt, bekommt.
Ich glaube, die Debatte läuft in der Tat immer im Moment ein bisschen schräg, weil diese beiden Dinge immer versucht werden, gegeneinander auszuspielen. Das Charmante gerade an dem zentralen Instrument, das ja jetzt über auch die letzten Monate diskutiert wird, nämlich der Einführung eines CO2-Preises auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe, sorgt ja eben genau dafür, dass neue Einnahmen generiert werden. Und mit diesen neuen Einnahmen kann man jetzt viele verschiedene Dinge tun, die diese sozialen Härtefälle, die Sie auch gerade beispielhaft beschrieben haben, verhindern. Sie können beispielsweise die Einnahmen nutzen, um die Erhöhung bestimmter existierender Sozialleistungen durchzuführen, über Kindergeld, über BAföG, über Grundrente und so weiter und so fort. Sie können dafür sorgen, an anderer Stelle Entlastung zu schaffen, indem Sie beispielsweise die Strompreise senken, dadurch, dass Sie Stromsteuer senken oder die EEG-Umlage oder die Netzentgelte. Und all diese Maßnahmen sozusagen gehören eben zur gesamten Geschichte dazu, sodass ich denke, Klimaschutz und sagen natürlich die Abfederung sozialer Härten sind gemeinsam möglich.
Hauptstreitpunkt, wenn wir es denn richtig mitbekommen, innerhalb der Koalition scheint ja derzeit noch die Frage der CO2-Bepreisung zu sein. Herr Grotewohl, Sie haben es gerade selber angesprochen. Macht es denn aus Ihrer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht einen Unterschied, ob jetzt letztendlich eine Steuer kommt oder eben diese Zertifikate?
Nein, ich halte das am Ende des Tages für eine politische Auseinandersetzung, die da geführt wird und letztlich die Frage, wer am gesichtswahrendsten aus diesen Diskussionen rauskommt. Ich glaube, die Wissenschaft hat sehr klar gezeigt, dass es im Endeffekt relativ egal ist, ob wir das über einen Emissionshandel oder eine CO2-Steuer lösen, vernünftig ausgestaltet mit entsprechenden begleitenden Maßnahmen, wie wir es eben gesagt haben, um auch soziale Härten zu verhindern, können beide Systeme die richtige Lenkungswirkung entfalten und CO2 einsparen. In der Diskussion ist ja zurzeit so eine Art Mischsystem, wie wir in den letzten Tagen hören, dass quasi eine CO2-Bepreisung mit einem Fixpreis beginnt und dann sukzessive in einen Emissionshandel überführt wird. Wenn Sie aber einen CO2-Preis mit einem Fixpreis haben, ist das nichts anderes als eine Steuer. Es ist nur die Frage, ob Sie es so nennen wollen oder nicht. Und da gehen halt die Meinungen auseinander.
Ist also das, worüber letztendlich zur Stunde noch gestritten wird, Steuer oder Zertifikate, ist das ein Glaubenskrieg? Geht es da zwischen den Parteien um Taktik, um politisches Klein-Klein, eine Art Inszenierung?
Das ist, wie eben gesagt, aus meiner Sicht keine Sachfrage, weil beide Systeme grundsätzlich geeignet sind. Es ist wichtig, jetzt eine Entscheidung für eine vernünftige, effektive CO2-Bepreisung zu treffen. Und ob man das über eine Steuer oder einen Emissionshandel macht, ist letztendlich eine Frage der politischen Ideologie, wenn Sie mich fragen.
Neben der CO2-Bepreisung gibt es ja Berichte über ein 40-Milliarden-Paket. Es wird zusammengefasst unter dem Stichwort Zuckerbrot und Peitsche. Wie bewerten Sie diesen Ansatz, also fordern und fordern quasi?
Nun, das Wichtige ist, dass wir auf jeden Fall einen starken CO2-Preis bekommen. Der ist absolute Grundvoraussetzung dafür, dass wir effektiven Klimaschutz werden machen können. Er alleine reicht aber nicht, um die richtigen Maßnahmen, um uns zum Ziel zu bringen, sozusagen zur Emissionsreduktion. Das heißt, wir werden zusätzlich Infrastrukturinvestitionen tätigen müssen, Eintrittshilfen für neue emissionsarme Technologien in die Märkte. Das heißt, eine Kombination eines CO2-Preises mit bestimmten Förderansätzen halte ich für völlig richtig und zielführend. Es ist nur wichtig, wirklich die rote Linie auch des CO2-Preises, die Basis zu legen über einen CO2-Preis und uns nicht von vornherein im Klein-Klein sozusagen der Diskussion verschiedener Einzelmaßnahmen zu verfangen, was meine Sorge ist, was gerade passiert, weswegen auch jetzt wieder die Sitzung und die Pressekonferenzen heute verschoben werden.
Nehmen wir noch einen Punkt heraus, der diskutiert wird. Erhöhte Kfz-Steuer für klimaschädliche SUVs und andere große Fahrzeuge, große Karossen. Ist das der richtige Weg, um jemanden zu überzeugen, ich steige um vom SUV auf einen Kleinwagen?
Ich glaube, das Wichtige bei der CO2-Bepreisung grundsätzlich ist, dass sie streng nach dem Verursacherprinzip funktioniert. Das heißt, wer mehr CO2 ausstößt, muss dafür auch mehr bezahlen. Das halte ich erstmal für grundsätzlich richtig und wichtig. Und das wird viele Nutzer dazu bewegen, auch andere Entscheidungen zu treffen. Damit werden wir nicht jeden Einzelnen überzeugen und nicht jeder Einzelne wird diesen Umstieg machen, aber die Maßnahmen müssen eben so gestrickt sein, dass die Mehrheit oder ein ausreichend großer Anteil von Menschen dann diesen Umstieg trotzdem machen wird. Und wer weiterhin mit tonnenschweren Stahlschleudern dann in die Stadt fahren möchte, muss dafür dann halt eben bezahlen.
Kommen wir noch zurück zum Ausgang unseres Gesprächs, zu den Protesten. Längst nicht alle sind ja davon begeistert. Es gibt viele, die mittlerweile ihr Kreuz machen bei einer Partei, die den menschengemachten Klimawandel offen in Frage stellt. Wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass die AfD zur Sammlungsbewegung wird für die Kritiker einer veränderten Klimapolitik?
sehr groß. Dafür versuche ich auch in allen Kontexten immer wieder zu warnen. Wir sehen, dass Klimawandel, Klimaschutz zum nächsten strategischen Thema jetzt auch der AfD geworden ist, nachdem man jetzt bei der Europawahl gesehen hat, dass die klassischen Themen der AfD-Einwanderung und in Europa nicht mehr so wählermobilisierend sind, wie sie das viele Jahre lang waren. Klimaschutz ist die nächste große strategische Wachstumsmöglichkeit für die AfD. Deswegen wird derzeit da auch ja an einer strategischen Programmatik, einer Anti-Energiewende-Programmatik gearbeitet. Und das ist total wichtig, dass wir versuchen, Klimaschutz, was unbedingt notwendig ist, zu tun, im Interesse uns aller, unserer aller Kinder vor allem und der kommenden Generation nicht aufgerieben wird in einer derartigen Polarisierung, wie wir sie jetzt wieder sehen. Und zu dieser Polarisierung trägt eben bei, dass wir häufig sehen, dass Klimaschutz und soziale Belange versucht werden, gegeneinander auszuspielen. Und wie ich vorhin versucht habe darzustellen, ist dies eben nicht der Fall. Also die Polarisierung, die weitere müssen wir dringend verhindern.